toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Danke fürs Kommen.
Okay, ja, ich würde sagen, ich habe ein paar Fragen zum Film. Wir fangen einfach mal so an und ihr meldet euch dann einfach auch. Also danke mal für den Film. Ich glaube, die Frage, die sich mir zumindest am meisten aufdrängt, ist, wieso gerade dieses Thema, was hat dich so gepackt oder wieso hast du dir gedacht, über das muss man einen Film machen oder musst du einen Film machen?
In erster Linie natürlich wahrscheinlich aus demselben Grund, wie der Fall irgendwie jeden anderen hier irgendwie betroffen gemacht hat oder empört hat. Es gab dann darüber hinaus schon so einen Punkt, also ich habe erst 2011, die Sache ist ja, also der Vorfall war ja 2009 und 2011 habe ich angefangen, an dem Film zu arbeiten. Und also ich sage jetzt mal so, der kreative Impuls zu sagen, man macht da irgendwie was, einen Film draus, war eigentlich der, dass mich dieses Bild von einem Kind, das irgendwie in einem Supermarkt stirbt, irgendwie so in meinem Kopf manifestiert hat und irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Und von dem Bild ausgehend habe ich dann die Geschichte irgendwie angefangen, nochmal zu recherchieren. Und ja, wie gesagt, die Zeit davor hat es mich einfach mit diesen ganzen Janet-Zitaten und diesem ganzen Wahnsinn einfach empört und auch ein bisschen an meine an Zeiten in meiner Jugend erinnert, wo man irgendwie ähnlichen Blödsinn gemacht hat. Und ich fand diese Abstempelung und diese Stigmatisierung der Jugendlichen halt ziemlich krass irgendwie.
Ja, du hast jetzt den Michael Janet angesprochen. Ich glaube, ich sage das einfach nochmal, viele wissen es vielleicht eh. Michael Janet schreibt für die Kronenzeitung, schreibt Kolumnen in der Kronenzeitung und hat eben kurz nachdem Florian P. erschossen worden ist, in seiner Kolumne geschrieben, wer alt genug ist, um einbrechen zu gehen, ist alt genug zu sterben. Und das ist natürlich sehr hartes Statement, aber spiegelt vielleicht auch wieder, wie die Diskussion danach verlaufen ist.
Absolut, ja. Also ich finde auch, das war schon so ein bisschen so ein komischer Konsens, der dann da gefunden wurde. Und das fand ich schon, also in Bezug auf den Fall, das ist ja doch irgendwie ein bisschen ein Präzedenzfall, das ist in Österreich zumindest in jüngerer Geschichte nicht so vorgekommen. Und ich habe es schon als sehr, sehr wichtig empfunden oder habe halt schon die ganze Zeit man hat so darauf gewartet, was ist das Urteil, aber gar nicht jetzt im Sinne von, wie lang kommt der Polizist hin, der geht dann, sondern so, was ist die Haltung der Gesellschaft dazu irgendwie. Und ja, was halt hängen geblieben ist, ist halt dieser verkackte Janet, der halt irgendwie so den Wilden Westen ausgerufen hat. Da. Und das war schon sicher auch ein Antrieb und ein Impuls, weiterzumachen und irgendwie vielleicht auch, weil eben zu dem Ding einfach noch viel zu sagen ist, was nicht gesagt wurde.
Und trotzdem hast du dich aber entschlossen, genau dieses, was nach Florians Tod in Österreich, in der Medienlandschaft, an gesellschaftlichen Reaktionen passiert ist, in deinen Film nicht zu behandeln. Wieso hast du das so entschieden?
Das hat mehrere Gründe. Der eine ist, dass eigentlich ursprünglich geplant war, dass zu dem Thema zwei Filme entstehen. Der Florian Flicker, auch ein sehr guter und bekannter österreichischer Regisseur, hat geplant, einen Film über den Prozess zu machen. Und wir standen eigentlich auch sehr lange in Kontakt darüber, weil es natürlich wichtig war, dass wir uns da irgendwie absprechen. Und der Florian Flicker ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr gestorben. Und das Projekt ist mit ihm natürlich irgendwo gestorben. Aber für mich war irgendwie auch abseits davon gefühlt irgendwie wichtiger, die Geschichte der Jugendlichen und dieses Milieus irgendwie zu erzählen. Und mir war das jetzt rein persönlich von dem, was ich kann und was ich geglaubt habe, erzählen zu können, irgendwie auch nicht so unrecht, diesen politischen Aspekt rauszulassen. Oder sozusagen, ich habe da den Punkt gemacht, wo dem Florian sein Film eigentlich begonnen hätte. Und das hat sich für mich eigentlich richtig angefühlt. Ich denke mir irgendwie, dass der Diskurs letztendlich der Zuseher aus dem Film mit rausnehmen muss.
Du hast das gesagt, du hast dich dann entschieden, diesen politischen Teil außen vor zu lassen. Ich persönlich finde den Titel von deinem Film, den du gewählt hast, Einer von uns, verstehe ich als politisches Statement, aber vielleicht liege ich da auch falsch, eben gerade im Hinblick auf die gesellschaftlichen Reaktionen, die ja eben in die Richtung waren, naja, und er war eh schon amtsbekannt und dann wohl die Eltern versagt und aus was für einem Milieu kommt denn der schon und so weiter. Und als einer von uns war so mein erster Eindruck und wie ich das verstanden habe, ein ganz starkes Gegenstatement. Möchtest du vielleicht noch was zu der Wahl von diesem Filmtitel sagen? Oder verstehe ich das richtig?
Der Titel ist so frei gewählt, dass du das auch verstehen kannst, wie du magst. Ja? Und das ist, also stimmt natürlich auf jeden Fall. Mir ging es schon, es ist auf der einen Seite natürlich so ein, mir ging es natürlich um dieses Wir-Gefühl, um diese Gemeinschaft. Es wird ja in dem Film auch irgendwo eine Community, eine Gemeinschaft abgebildet die Provokation sozusagen damit zu spielen, wer ist der eine von uns und auch wann ist man nicht mehr einer von uns irgendwie. Und es ist darüber hinaus auch so ein Begriff, dieses Uns, dieses Wir, dieses, es ist auch irgendwie, glaube ich, letztes Jahr ist dann auch dieser Titel im ÖVP-Wahlkampf irgendwie verwendet worden. Und es war schon irgendwie so ein als Provokation gedacht, weil das schon dieses Gemeinschaftsgefühl immer sowas ist, was so eher aus dem, sag ich jetzt, bürgerlich-rechtlichen Lager irgendwie immer gerne verwendet wird. So wir sind die, wir sind eine Gemeinschaft und bla. Und ich fand es schon irgendwie gut, sie mit dem Titel auch zu provozieren, dass das einfach sie da auch direkt anzusprechen, ne, und zu sagen, hey, was ist mit dem eigentlich? Das gefällt euch jetzt nicht oder wie? Also das ist ja schon in dem Fall Florian P. irgendwie sehr krass, also wie der Junge und auch die Familie danach irgendwie auch stigmatisiert und ausgegrenzt wurde aus dieser vermeintlichen Gemeinschaft, die eben eh keine ist. So.
Mal so eine Frage ins Publikum. Gibt es da schon Fragen? Ja?
Okay. Ich habe eine Frage zur Entstehung des Films. Also wie seid ihr oder wie bist du an die Recherche herangegangen? Also wo und wie hast du recherchiert? Bei der Familie selber oder bist du einfach hingefahren und hast erst einmal Leute gefragt? Also wie ist die Recherche vonstatten gegangen? Wie ist die Drehbuchentwicklung vonstatten gegangen? War die vorher, war die nachher? Und wie ist das Casting vonstatten gegangen und wie hat das alles ineinander gegriffen? So.
Also zu Beginn habe ich schon natürlich angefangen, habe ich in Lerchenfeld, in diesem Vorort von Krems, wo das passiert ist, und da ist dann eigentlich auch so ein bisschen, Lerchenfeld ist so eine Gewerbeindustriesiedlung, ein bisschen abseits von Krems, also wird getrennt eigentlich durch den Fluss gibt es eine kleine Arbeitersiedlung rund um so ein altes Föstwerk, was nicht mehr so wirklich, was wahrscheinlich früher mal das ganze Dorf da irgendwie beschäftigt hat, das aber nicht mehr wirklich tut. Und die sind eigentlich so ein bisschen so umzingelt von Gewerbegebieten, Autobahnen und so. Ja, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie hier, nur vielleicht noch ein bisschen größer. Und mir ist eigentlich sofort beim ersten Besuch schon aufgefallen, dass dieser Supermarkt fast wie eine Art Marktplatz da irgendwie lustigerweise funktioniert hat. Also die Jugendlichen sind da wirklich, also zum Beispiel dieses Wasserpfeife-Rauchen war einer der ersten Eindrücke, die ich dort hatte. Irgendwie die Jugendlichen sind da bei der Unterführung rumgehangen und haben Wasserpfeife geraucht oder gekifft und ein paar Meter weiter war halt der Würstelstand, wo die Erwachsenen rumgesessen sind und in Wahrheit genau dasselbe gemacht haben. Und das fand ich eigentlich so, da kam eigentlich so ein bisschen die Idee her, den Film so ein bisschen zu zentralisieren in so einem Ort. Und die Recherche hat eigentlich nie so wirklich aufgehört. Also das ging natürlich weiter. Ich habe dann versucht, alles, jeder, der mit mir, der in den Fall involviert war und mit mir reden wollte, irgendwie mit dem zu reden, versucht, Betroffene zu kontaktieren, bin aber dann auch darüber hinaus einfach, habe diese generellen Sachen, die für mich dann klar war, die im Film vorkommen, wie halt Jugendliche, ich habe viel mit Jugendzentren gemeinsam zusammengearbeitet oder auch einfach Supermärkte mir angeschaut, keine Ahnung. Und als die Darsteller dazukommen, der Jakob Hofer und der Simon Mosse und so, habe ich dann auch gemerkt, gab es auch nochmal so einen Bruch. Also es ist mein erster Film, ich hatte da jetzt nicht wahnsinnig viel Erfahrung und habe schon gemerkt, dass es irgendwie auch wichtig ist, dass die Kids irgendwie diese Rollen auch aus sich raus entwickeln. Also dass man jetzt nicht nur das, was halt, das gab dann natürlich schon Drehbuchfassungen und so, aber ich habe auch gemerkt, dass das nicht unbedingt eins zu eins so funktioniert und dass man die Rollen auch ihren Charakteren anpassen muss und dass man irgendwie, dass jetzt gerade der Jakob oder so halt den Florian P. in sich findet und irgendwie schaut, wie würde er in so eine Situation kommen. Und ich hatte ein bisschen das Glück, ich hatte so eine Art Gap in der oder Lücke in der Finanzierung und dadurch eigentlich so ein Jahr gewonnen, wo ich die Darsteller schon hatte. Und die sind dann irgendwie auch ein bisschen zusammengewachsen. Die sind dann irgendwie so ein bisschen eine eigene Gang geworden, der Christopher Schärf, der Simon und der Jakob, die dann einfach so, wo man einfach gemerkt hat, okay, die haben eigene Dynamiken und die wollte ich dann auch für den Film irgendwie nutzen. Und das war dann irgendwann, gab es schon so einen Punkt, wo dann die echte Geschichte auch nicht mehr so wichtig war, wo es einfach wichtig war, das Lebensgefühl und diese Energie zu nutzen und sich auch ein bisschen zu entfernen von den Fakten des Falls, die man halt irgendwie aufgegriffen hat.
Es werden einer wird erschossen und einer wird angeschossen in dem
genau. Film. Genau, also das entspricht auch der Wahrheit.
Ja. Ach so, echt, war das?
Ja, ja, das war so. Der Marco eben im Film, der ist mit einem doppelten Oberschenkeldurchschuss dann auch 2 Jahre im Gefängnis gesessen.
Das ist vielleicht, also wenn ich das kurz ergänzen darf, der Marco, der war selber erst 16, war eben, sieht man eh auch im Film, auch schon vorbestraft und ist natürlich gleich Intensivstation gekommen und ins Krankenhaus und ist ziemlich abgeschirmt worden auch von der Öffentlichkeit und dann auch gleich in U-Haft gekommen. Sicherlich, also was sage ich jetzt mal, auch mit dem Interesse, dass man den Deckel draufhalten wollte auf der Geschichte und nicht wollte, dass die Medien zu sehr in Kontakt mit ihm kommen. Ja, eben wie du sagst, Marco ist 2 Jahre im Gefängnis gesessen. Danach der Polizist, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, ist, glaube ich, zu 8 Monaten bedingt verurteilt worden. Was bedeutet, dass er weiterhin im Polizeidienst weiterarbeitet?
Ja, und vor allem den Dienst an der Waffe. Das fand ich eigentlich das Krasse. Also er hat weiter den Dienst mit der Waffe vollziehen können. Er ist eigentlich nur versetzt worden. Ne? Also im Grunde ist gar nichts passiert. Und ja, also gerade der Marco ist irgendwie eigentlich ein ganz gutes Beispiel auch für den Fall, wie der Fall benutzt wurde, um sozusagen die Jugendlichen ziemlich schnell in der ganzen Pressedarstellung zu kriminalisieren. Das war natürlich ein gefundenes Fressen, dass der vorbestraft ist. Also das war dann sofort auch das Erste, was irgendwie so, das waren eigentlich, also ich kann mich noch erinnern, ich weiß das noch so noch, an der erste Bericht, die ersten Berichte waren noch relativ neutral und 2 Wochen später waren das einfach Schwerkriminelle. Also als man hat sich das dann schon so vorgestellt, wie die da mit einer Hilti anrücken und den Supermarkt auseinandernehmen und die wollen da den Tresor rausnehmen und all so ein Schwachsinn. Und wenn man aber, also ich habe im Zuge des Filmes irgendwie da mindestens 30 Supermärkte gesehen, also in keinen Supermarkt kommst du einfach so rein, ne? Also vor allem nicht mit einem Schraubenzieher bewaffnet, das ist einfach absurd, da musst du wirklich mit schweren Geschützen anrücken. Und schon allein das beweist für mich, dass diese Jungs gar nicht vorhatten, in diesen Supermarkt einzubrechen. Das ist einfach nur, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, da reinzugehen, und mit 14 macht man das halt. Ja? Also, und ich finde, das ist ein Riesenunterschied zwischen einer kriminellen Straftat und einer pubertären Mutprobe oder einem Abenteuer, das man halt irgendwie ausnutzt. Oder von mir aus auch unter Drogen oder sonst was, ist ja völlig wurscht. Aber ich finde, diese Differenzierung hat dann irgendwann nicht mehr stattgefunden ab einem gewissen Punkt. Und das fand ich eigentlich auch wichtig, in dem Film irgendwo zu zeigen, dass das einfach eine Beiläufigkeit auch hat da und eine, jetzt nicht, ja.
Schöner Film, danke. Ich hatte zwei Fragen, sind aber beide schon beantwortet worden. Danke.
Super.
Sonst noch jemand? Ja, warte.
Also, ich fand das Bild mit den Ratten eigentlich auch ziemlich gut und schön. Die Ratten, die machen das ja die ganze Zeit, eigentlich in den Supermarkt einbrechen, quasi Ungeziefer, das hier das Mehl oder was da dann ausgeronnenes anfrisst, und die gehen raus und rein und wie es ihnen gefällt. Und das ist, finde ich, ganz schön rübergekommen, wie die beiden Jungs da eigentlich genau das Gleiche machen wie das Ungeziefer und prompt erschossen werden, ja. Einfach.
Was ich sehr schön gefunden habe, ist, dass der Bursche dann tot ist, aber dieser Fingerabdruck halt ewig bleibt und man am Ende dann diese ganze Szenerie halt durch diesen Fingerabdruck quasi durch die Scheiben sieht von diesem Polizeiaufmarsch und ja.
Hier noch eine Frage, und zwar, was sind deine persönlichen Erfahrungen mit der Polizei? Oder wie sind die, fragen wir so, wie?
Relativ harmlos, unspektakulär. Müsste ich jetzt nachdenken. ist mir nie was wirklich Heftiges passiert. Das Schlimmste war wahrscheinlich mal 2 Stunden auf einer Polizeiwache mit 0,9 Promille. Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ja, also die, sage ich mal so, die interessantesten und intensivsten Erfahrungen mit der Polizei habe ich eigentlich im Zuge des Films gemacht. Also wo ich auch wirklich, ich habe auch schon eingefordert von ihnen, da mitzumachen, ja, und auch irgendwie sich dazu zu äußern und auch irgendwie Stellung zu beziehen. Das mussten sie natürlich ab einem gewissen Punkt, wo sie auch wussten, okay, der Film wird gemacht, da waren sie natürlich auch, sie auch ein gewisses... eine gewisse Angst und Neugierde, was da jetzt passiert. Aber es war mir schon auch wichtig, ihre Seite auch, sage ich jetzt mal, genauso mit derselben Authentizität und mit derselben Genauigkeit darzustellen wie die der Jugendlichen. Ne? Und ja.
Hast du mit den beiden persönlich gesprochen, mit den beiden Polizeibeamten, Beamtin?
Nein, das ist wäre auch nicht möglich gewesen, glaube ich.
Und da hinten ist eine Frage, aber ich nutze es kurz, dass ich das Mikro habe. du hast gesagt, dass die Jugendlichen, dass sich da dann so eigene Dynamik entwickelt hat, deine Schauspieler. Sind die als Laienschauspieler und sind die aus dieser Gegend auch?
Gemischt, also der Jakob, der Hauptdarsteller in dem Film, sind mehrere Hauptdarsteller, aber er, der den Julian verkörpert, kommt aus der Nähe von Krems. Und der Simon Mosse ist eigentlich schon relativ, er hat schon einiges an Fernsehauftritten und so absolviert. Der spielt dann schnell ermittelt, diesen Sohn der Ermittlerin. Aber letztendlich muss man sagen, in dem Alter gibt es in Österreich keine Profis. Also das sind trotzdem irgendwie Laien. Also auch dem Simon hat eigentlich die Fernseherfahrung jetzt nicht unbedingt geholfen. Also er musste schon irgendwie erstmal lernen, so authentisch aus sich raus irgendwie zu agieren. Und der Christopher Schärf ist natürlich ein Vollprofi irgendwie. Und das war auch sehr, sehr wichtig für dieses Trio, dass er ist eigentlich letztendlich in der Geschichte auch die Figur, der diese zwei lenkt irgendwo, auch in der Nacht, aber auch jetzt rein als Anspielpartner im schauspielerischen Sinne war er auch sehr wichtig, weil er sehr viel aus den Jungs einfach rausgeholt hat.
Also Simon ist der Marco,
oder? Genau, ja. Der Simon Mossé ist der Marco.
Also auch danke für den Film und voll cool und wichtig, dass du den machst oder dass solche Filme gemacht werden. Und jetzt wollte ich nur fragen, hast du Kontakt zum Marco, also zum richtigen Marco? Wie geht's dem? Der müsste jetzt, also ist er nicht mehr im Gefängnis dann. Und hat der den Film schon gesehen und wie hat ihn der aufgenommen?
Habe ich leider nicht. Kann ich nichts dazu sagen.
Ich wollte fragen, der Lehrling, der da irgendwie das alles mitgekriegt hat und ja, das ist so eine eigene Rolle. Wie der ist ja höchstwahrscheinlich sehr verunsichert und arm jetzt, also da das eine Mädel hat er verraten und da jetzt bei den Buben, da war er auch dabei,
also man dass muss
entdeckt worden sind.
Zu dem Lehrling muss man sagen, der ist so eine halb authentische Rolle. Also es gab einen Mitarbeiter aus der Fleischabteilung, der auch in der Nacht irgendwie den Supermarkt aufgesperrt hat. Aber die Idee, ihn zum Lehrling zu machen, die ist eigentlich fiktiv. Also das ist der Michael ist wirklich so eine rein fiktive Rolle, den man jetzt also es gab ihn schon, aber nicht in der Persönlichkeit, wie er im Film dargestellt wird. Also diesen Freiraum sozusagen habe ich mir schon genommen, hin und wieder.
Ich habe mir nur gedacht, vielleicht ebenso wie der das dann auch verarbeiten muss.
Ja,
schwierig.
Ja.
Oder dass man das einfach so aufzeigt.
Ja. Aber wie gesagt, also diese Lehrlingsgeschichte ist eine reine Fiktion, die ich der Geschichte hinzugefügt habe, weil es mir eigentlich wichtig war. Es gibt ja letztendlich irgendwie so zwei Pole in dem Film. Das eine ist so diese Innenwelt und diese, sag ich jetzt mal, Warenwelt des Supermarkts und die auch irgendwo ein bisschen die Erwachsenenwelt repräsentiert und die Jugendlichen außen. Und ich wollte so eine Schnittstelle dazwischen. Ich wollte irgendwie einen Jugendlichen, der sozusagen irgendwie die Perspektive und das Versprechen, was der Supermarkt abgibt, mit diesen Ausbildungsstellen anbieten etc., irgendwie, der diesen Weg gehen muss irgendwie und dieses System irgendwie von diesem System ein bisschen gefangen genommen wird. Also ich glaube, es war irgendwie wichtig für den Film, so eine Zwischenposition zu haben und deswegen ist diese Rolle eigentlich entstanden.
Ganz kurz zur künstlerischen Freiheit. Hat er seine Freundin wirklich versetzt?
Also ich weiß, dass er in der Nacht sehr, sehr oft mit der Freundin telefoniert hat und auch die Freundin einen sehr starken, also irgendwie muss sie gespürt haben, dass da irgendwas scheiße läuft, weil sie hat ihn mehrmals angerufen und es gab da mehrmals Telefonate. Ich muss jetzt selber mal überlegen. Ich glaube, das Versetzen ist letztendlich auch real. Bitte nagelt's mich jetzt nicht fest, aber ob sie sturmfrei hatte oder nicht, ich glaube, das ist hinzugefügt. Ich habe das auch schon ein bisschen teilweise vermischt.
Also, mich würde interessieren, hast du da Polizeibericht gelesen, um das Drehbuch zu schreiben teilweise, also wirklich um detailliert zu beschreiben, oder? Oder hast du dich an dem orientiert? Oder
ja, also was vor allem die Nacht und überhaupt das Figurenensemble angeht, also diese drei Jugendlichen, die zwei Polizisten etc., also diese Sachen sind schon an dieser Realität orientiert. Und darüber hinaus gab es halt gewisse Sachen, die jetzt auch die Prozessunterlagen oder so auch nicht klären, die man auch interpretieren muss. Ja. Und auch natürlich diese zwischenmenschlichen Sachen vor allem, die sind natürlich, klar, gibt es da viele Infos, aber eigentlich viel zu wenig, um letztendlich das zum Leben zu erwecken. Und deswegen sind natürlich viele Sachen auch Interpretationen oder auch in den Proben mit den Schauspielern oder so entstanden. Ne?
Nur mal zu dem, dass das für die Jugendlichen und also ob es jetzt den Lehrling wirklich so in der Form gab oder nicht, schwer zu verarbeiten ist. Ich habe einiges gelesen, jetzt wo wir das ausgemacht haben, eben, dass du mit dem Film herkommst nach Salzburg, so diese ersten Berichte, die es gegeben hat, 2009 nach dem Tod von Florian. Und da waren dann schon so also Sachen, also insgesamt gab es jetzt nicht so einen großen gesellschaftlichen Aufschrei, aber die Jugendlichen vor Ort, glaube ich, für die war das schon, da habe ich in einem Newsartikel gesehen, dass da, ich weiß nicht, ob am Tag darauf, auf jeden Fall sehr bald, also 100 Jugendliche vor diesem Supermarkt waren und eine Demonstration gemacht haben und mit Zetteln selber gebastelte Schilder oder Transparente oder so, wo halt gestanden ist, keine Ahnung, Fuck the Police oder was auch immer. Also die das sicher als extremen Schock und Verlust eben einer von uns.
Ja, ja, aber die Jugendliche haben halt selten eine Lobby in unserer Gesellschaft. Also zum Beispiel findet man auch bis heute in Wien Graffitis, die sich, also diese Rip Flo oder ACAB, All Cops Are Bastards in Memory of Florian P. oder sowas. Also immer so in oft, also die, erstens mal findet man die überall, manchmal auch so ein bisschen wie benutzt, also so, weißt du, was ich meine, dass man so irgendwie der Florian P. so ein bisschen benutzt wird für die eigenen politischen Ideale irgendwie, aber auf jeden Fall hat das schon eine irrsinnige Empörung, glaube ich, in der Generation irgendwo schon hervorgerufen. Aber natürlich ist diese Empörung nicht so stark zu spüren, weil, wie gesagt, das Jugendliche haben eben selten eine wirklich starke Lobby. Ja? Also das heißt, sie, ja, die 100 Jugendliche, die da irgendwie vor dem Merkur demonstrieren, die hält man 2 Wochen aus und dann fertig. Ja? Ich glaube, das hat man einfach irgendwie so durchgestanden.
Was ich da in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz interessant finde, das anzumerken, ist, dass ja, also das war ja im August 2009, ein halbes Jahr vorher im Dezember 2008 ist in Athen ein 15-Jähriger von der Polizei erschossen worden, Alexandros Grigoropoulos. Und da waren die Reaktionen schon, also da ist es zu den schwersten Ausschreitungen, die Griechenland in den letzten 25 Jahren gesehen hat. Als Protest kommen, der Innenminister hat seinen Rücktritt angeboten. Zu jedem Jahrestag von Alexandros Tod gibt es seither Riots in ganz Griechenland. Also
absolut, ja. Ich habe das auch, wir hatten noch ein Screening in Thessaloniki, also nicht Athen, aber Thessaloniki, wo das, mir war der Fall interessanterweise vorher gar nicht bekannt, dann dort habe ich erst darüber wirklich genaueres erfahren. Und das ist schon sowas, was ich spannend fand an dem Ding an sich und auch damals irgendwie so, also es gibt wenig Ereignisse, die Revolutionen oder halt Aufstände auslösen, ne? Eines davon ist eben entweder ja Menschen zünden sich an oder Jugendliche werden irgendwie oder Kinder werden umgebracht. Das ist auch immer so ein Ding, wo sofort, in London war auch so ein Fall, wo sofort da ist eine Grenze irgendwie erreicht, die Gesellschaft nicht akzeptiert. Da. Und das fand ich schon auch, eben wie du sagst, sehr, sehr interessant, dass das in Österreich irgendwie so, ich habe eigentlich ehrlich gesagt die ganze Zeit darauf gewartet, nicht, dass ich es mir wünsche, aber so, das war so das, wo man sagt, hey, da ist echt was Orges passiert. Da irgendwie, also man hat so ein bisschen gewartet, was, wo kommt jetzt irgendwie der, wo ist der Aufschrei? Ja?
Also, Fragen?
Wir sind ja noch ein bisschen da, ja. Wir können auch noch.
Nochmal zu deinem Thema. Die Mutter von der Freundin vom erschossenen Florian, war das die im Film, die Beamtin, die den Toten, also die mit.
Nein, die Mutter, die Beamtin ist die Mutter von der Sophie, das war dieses blonde Mädel.
Genau.
Das ist Nettelina. Genau.
Das war nette Freundin von dem Erschossenen.
Genau.
Okay. Kam im Film so rüber.
Ja.
Also
ja,
vielleicht war es ja auch im Film nicht der Fall.
Ja.
No, okay, passt.
Nein, auch im Film nicht der Fall.
Der Film ist ja ganz gut geworden. Also ich fand ihn ausgezeichnet. Was ist dein nächstes Projekt? Willst du hast gesagt, es war dein erster Film. Hast du schon den zweiten veröffentlicht oder ist er in Arbeit?
Er ist in Arbeit. Ich arbeite hart daran. Es dauert noch ein bisschen.
Und ist das wieder eine Verfilmung einer realen Begebenheit?
Ja, aber glaube ich mit einer ganz anderen Energie. Also es ist, ist ein ganz anderer Vorfall, der sich auch ein bisschen in einer vielleicht mal Subkultur abspielt und auch irgendwie ein Fall war, der irgendwie für Aufsehen gesorgt hat, aber nicht ganz so eine, also ich glaube, es hat nicht ganz diese Schwere.
Okay, also so abstrakt drüber sprechen bringt nicht so viel, aber
ja, es ist ein bisschen gemein, weil ich sitze gerade zu Hause und verzweifle an dieser Sache. Also es ist ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, wenn man gerade so drin steht.
Nee, ist okay, mir fällt nämlich jetzt noch eine Frage ein, weil dass reale Begebenheiten verfilmt werden, ist ja nicht so selten, aber es gibt meistens den Umweg, es gibt Dokumentarfilme drüber und dann Spielfilme oder es gibt Bücher drüber, es gibt und so weiter. Und deswegen ist die Frage eigentlich über diesen Fall, also der in dem Film verhandelt wird, gab es da schon vorher was oder gibt es da Dokumentationen irgendeiner Art, schriftlich, filmisch, egal, auf die du dich gestützt hast oder nur direkte Recherche?
Filmisch, soweit ich weiß, also bis auf jetzt sage ich mal Fernsehreportageformate hinaus nichts. Und schriftlich relativ wenig. Also es gab schon ein paar Journalisten wie der Florian Klenk oder so, die sich dem Thema ein bisschen angenommen haben und das auch mal ein bisschen von einer anderen Seite irgendwie beleuchtet haben. Aber, auch der, wie hieß er denn? Interessanterweise ein ehemaliger Polizist, der das auch irgendwie ein bisschen von der Polizeiseite recherchiert hat. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Nee. Vielleicht kommt es mir später noch. Aber jetzt in dem Ausmaß, nee.
Okay.
Wo waren der Drehort oder die Drehorte?
Wels.
Ah, Wels? Ewels.
Ja, Ewels. Jetzt
habe ich noch eine Frage. Also, banal, aber dieser Merx-Supermarkt, den gibt's ja nicht wirklich, ja?
Nein.
Habt ihr echt für dieses Gebäude das Logo nachgebaut oder ist es computertechnisch eingefügt?
Nein, das haben wir. Also wir haben diesem Supermarkt einen optischen Auftritt verpasst.
Aber ihr habt sich ja in einem echten gefilmt, oder?
Ja, es ist ein echter Supermarkt. Es ist allerdings ein wenn man das so sagen kann, privat geführter Supermarkt. Also es ist keine Handelskette wie Rewe oder Spar oder so dahinter. Und wir hatten da das Glück, dass der Lust hatte, sich darauf einzulassen.
Und am Sonntag oder wie nach Feierabend?
Ja,
Sonntag hat er zugemacht für euch?
Sonntag und nachts. Das waren unsere Hauptdrehzeiten.
Okay. Ja, es findet ja auch viel nachts statt. Also
das auch. Aber es ist das meiste, also ganz, ganz wenig. Eigentlich haben wir nur während dem laufenden Betrieb des Supermarkts haben wir nur diese Szenen im Büro des Herrn Winklers, des Geschäftsführers irgendwie gedreht, weil das war so separiert gebaut irgendwie.
Okay.
Alles andere ging immer nur nachts.
Da habe ich gleich eine Anschlussfrage drauf, und zwar im Abspann standen ganz viele Firmen, so Markenprodukte, so Dr. Oetker und so weiter. Da ist mir dann erst geschossen, musstet ihr die alle fragen, dass sozusagen deren Produkte da drin vorkommen dürfen? Oder war das, oder habt ihr Geld von denen bekommen, dass sie drin sind? Wie funktioniert das?
Nein, also am Film? Nee, also was wir bekommen haben, sind teilweise einfach die Produkte einfach, die man einfach irgendwie, die sicher da sein mussten, die jetzt nicht immer sozusagen man von dem Markt benutzen konnte. Und die, soweit ich das weiß, sind das die. Und es gibt eine weil das war natürlich auch eine große Sorge von mir jetzt, was den Film betrifft, dass ich mir gedacht habe, wenn man da die ganze Zeit Marken zeigt, muss man alles zahlen irgendwie. Aber es gibt eine, also wenn du mehr als 3 Marken zeigst, dann ist es wieder wurscht irgendwie. Da gibt es so eine, letztendlich ist es dann auch irgendwo, das ist so wie wenn du am Times Square in New York filmst und da ist halt irgendwie ein Coca-Cola-Plakat, da haben sie halt Pech gehabt, das ist dann halt im Film irgendwie.
Ja, Teekanne war ja auch ganz stark.
Ja, also wir haben schon drauf geschaut, dass die Marken sozusagen immer gewichtet, also nicht nie eine einzelne sozusagen da so raussticht.
Cassimo!
Jetzt ist es zwungen, dass sie für die Aufnahme nur 2 weitere sagt. Wenn du sagst 5 oder 4, sind okay, dann.
Ich hätte jetzt noch eine Frage. Du hast ja. Also, was irgendwie interessant auch sehr ist, finde ich, dass diese. Der ganze Film rein diese Jugendklicke, dieses. Deren Aufwachsen und so beleuchtet. Also, du sparst irgendwie die Erwachsenenwelt oder dieses. Diese Hintergründe, das Elternhaus oder die Schule oder das, diese ganzen möglichen Erklärungen, warum und wieso, total aus. Also, das war sicher eine bewusste Entscheidung, oder?
Ja, schon, weil ich auf der einen Seite natürlich verhindern wollte. Ich wollte nicht, dass das so, dass man den Film so sieht, so, ach ja, der Junge hat Probleme zu Hause gehabt. Deswegen ist das alles passiert. Das war mir irgendwie auch ein bisschen zu banal und das halte ich auch für falsch, in dem Fall da so ranzugehen. Aber letztendlich war das Konzept des Films schon das, dass man um diesen Supermarkt herum, also um diesen eigenartigen Handels- und Konsumort irgendwie erzählt und sich eigentlich alle Charaktere auch so wie Satelliten um diesen Ort kreisen. Und der Ort eigentlich eine Art Metapher wird für das, was wir alle irgendwie erleben. Ne? Also wir leben alle in so einem System, das irgendwie jeder weiß, dass es nicht mehr funktioniert, aber man macht halt irgendwie weiter und die Oberflächen bleiben halt schön und werden wieder aufgefüllt. Und also ich finde, da wird so ein Supermarkt schon so ein bisschen ein metaphorisches Konstrukt. Und das fand ich auch ein bisschen reizvoll und auch gut für die Geschichte, weil ich eben, wie gesagt, nicht wollte. Ich wollte schon einen neuen Blickwinkel auf die Geschichte finden, dass die Leute nicht nur jetzt mit der Haltung, die sie halt vorher schon hatten, wieder rausgehen, sondern irgendwie auch was Neues mitnehmen und einen neuen, den Fall, aber auch alles, was damit zusammenhängt. Also wie leben wir miteinander irgendwie neu beurteilen können und irgendwie, ja.
Ja, so. Ich persönlich finde, das ist extrem gut gelungen. Hast du eigentlich eine Lieblingsszene? In deinem Film?
Ich glaube, das ist. Also, es gibt sicher mehrere, aber ich glaube, am liebsten mag ich eigentlich die, wo die Jungs in dem Auto sitzen, also wo sie den Julian eigentlich einkarren und dann im Auto sitzen. Also, der Julian wartet vorm Supermarkt und der Marco und der Victor kommen so betrunken irgendwie da am Supermarkt an und dann Julian weiß eigentlich auch, hat gerade erfahren, dass er irgendwie seine Freundin versetzt hat. Und steigt in dieses Auto ein und wird eigentlich plötzlich in dieser Welt von dem Marco und dem Victor, die eigentlich schon auf einem völlig anderen Trip sind, irgendwie so gefangen genommen irgendwie. Und die Szene mag ich irgendwie am liebsten, weil wir die auch sehr hart geprobt haben. Und die war so, das war beim Dreh eine totale Katastrophe. Da hat es irgendwie 3-4 Stunden geregnet und es war schon morgens um 4 und sonst was. Und letztendlich ist die Szene entstanden dann in so einer halben Stunde und das ist eigentlich wirklich ein 5-Minuten-Take, also das ist fast eine Einstellung irgendwie, wo die Jungs einfach so pipi-fein spielen irgendwie und das freut mich immer, wenn ich das sehe. Ich mag die Einstellung, ich mag, wie alle 3 Charaktere präsent sind, ohne Schnitte oder so, dass man den Victor über den Rückspiegel sieht und diese ganzen Sachen, die mag ich einfach sehr gern, deswegen, ich glaube, das ist jetzt so, wenn du mich so fragst, meine Lieblingsszene. frage aber auch den Marktforscher.
Ja, ich finde es so. Achso, ist schon aus. Also, vielleicht kann jeder seine Lieblingsszene sagen. Nein, ich weiß nicht. Ich finde es schon also am Anfang so extrem gut, wie dieser Bruch zwischen Jugend- und Erwachsenenwelt oder zwischen diesem Konsumhamsterrad und eben doch noch nicht so. Also, wie eben diese Szene mit dem Kopfhörer runterreißen. Das ist so eine kleine Szene, die aber das so extrem gut gleich verdeutlicht. Also die mag ich zum Beispiel sehr gern.
Du hast vorher, glaube ich, gemeint, dass du findest, den Jugendlichen fehlt irgendwie die Stimme in der Gesellschaft. Gibt es auch eine Idee, wie man jetzt speziell Jugendliche erreicht? Also dass die zum Beispiel den Film sehen, drüber diskutieren, weil ich finde, dass es eben auch sehr gut irgendwie getroffen ist, das einzufangen, wie Jugendliche in so einer Gegend zum Beispiel aufwachsen, wie sie das abspielt. Und wo wird der Film gezeigt oder gibt es da so Kontaktpunkte zu Jugendlichen?
Ja, da ist schon einiges passiert. Also erstmal haben wir natürlich auch viele der Jugendlichen auch aus so einem Umfeld gecastet. Also wir hatten da auch so eine kleine Kooperation mit so einem Jugendhaus in Floridsdorf. Jugendhaus, ja, da, genau, in Floridsdorf. Wo einige von den Kids herkommen und darüber hinaus hatte ich das Glück, dass der Film eigentlich in ganz guten Programmen gelandet ist. Es gibt so ein Programm in Österreich, das heißt Kino macht Schule, wo eben Schulklassen in den Film gehen. Wir hatten bis Screenings in Gefängnissen jetzt eigentlich schon einige tolle Sachen, wo man sagt, okay, da erreicht man ein Publikum, was normalerweise nie so einen Film sehen würde irgendwie oder halt schwer da rankommt. Also was das angeht, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Also man wünscht sich immer mehr, aber das geht eigentlich ganz gut. Also wir hatten schon einige Screenings, die nur für Jugendliche dezidiert eigentlich angesetzt waren.
Und wie waren da die Reaktionen oder gab es da dann auch Diskussionen mit den Jugendlichen?
Eigentlich recht gut. Also ich mag eigentlich diese Screenings, diese Schulscreenings immer fast am liebsten. Die sind immer sehr, sehr lustig auch. Ich glaube schon, es ist natürlich schwer zu sagen. Es kommt natürlich keiner nach dem Film her und sagt, der Film ist scheiße irgendwie. Deswegen ist es immer so für mich, ich weiß es nicht. Ja. Aber es gibt so ein paar Leute, wo man dann schon das Gefühl hat, okay, die nehmen das echt mit, denen werden den Film noch ein Weilchen mit sich rumtragen irgendwie und das ist irgendwie das Beste, was man irgendwie erreichen kann. Ne? Ganz unterschiedlich. Also was für mich sehr überraschend war, weil ich mir natürlich schon so gedacht habe, also so in meiner Fantasie, dass jetzt Jugendliche da so irgendwie so eine Empörung spüren und so, das war lustigerweise eigentlich nie, weil ich natürlich völlig vergessen habe, in dem Moment, wo der Film rauskam, das ist 2015, da waren die meisten Jugendlichen, die da jetzt mit 13, 14 im Kino sitzen, die waren dann 9, die haben den Fall überhaupt nicht mitbekommen. Also die haben echt so teilweise Fragen gestellt wie, ja so, ah, ist das wirklich passiert? Ne? Was ist das für eine Geschichte und so? Und ich bin so da gestanden, ah, scheiße. Das ist, also die Leute, die damals jung waren, sind eh schon alle erwachsen in Wahrheit. Ja? Also du kannst, ist dann wieder ein ganz anderer Diskurs, den man da führen muss. Ja?
Da wäre gleich wieder Anschlussfrage. Hattest du das Gefühl, dass die sich gespiegelt fühlen? Also ich meine jetzt nur zum Beispiel mal analog, sagen wir mal, man hat jetzt einen Film zum Thema Flüchtlinge und man geht mit einem Flüchtling ins Kino und schaut sich den an und das ist immer ganz, keine Ahnung, also ja, oder beispielsweise sagen wir mal, du siehst einen Film über Regisseure und dann wird der typische Regisseur dargestellt. Dann ist es für die vielleicht viel weniger interessant wie für jemanden, der kein Regisseur, also weißt du, was ich hinaus will?
Ja, voll. Also kann ich jetzt auch schwer beantworten. Ich kann jetzt auch, also da sind jetzt sicher auch immer wieder Feedbacks mal gekommen, die nicht so gut waren, wo Leute gesagt haben, so, ey, das ist aber, also ich kann mich zum Beispiel an einen Jugendlichen erinnern, der dann einfach auch gesagt hat, so, hey, so sind wir nicht. So, also der hat es irgendwie so, der wollte es so nicht stehen lassen. Ne? Und wir haben dann eh geredet und so. Und ich habe auch gesagt, okay, das heißt ja nicht, dass jetzt alle so sind. Das ist ja auch, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe in dem Film irgendwie. Aber klar, da kommen auch kontroverse Meinungen. Das ist eh, weil natürlich wie du sagst, ja, das ist so wie ein Arzt, der halt eine Emergency Room sieht und sagt, Alter, was ist das? Ja, irgendwie, das gibt's halt leider. Ja, und so, dann, man macht da halt natürlich auch beim Filmemachen irgendwo immer Kompromisse, die der eine oder andere halt sofort bemerkt, der sich mit dem Milieu auskennt. Ja. Aber der Anspruch ist natürlich immer der, so nah wie möglich da ranzukommen. Ja, so,
Wobei du den Vorteil hast, dass du ja auch mal jugendlich warst.
Ja.
Also ich finde, es ist schon zumindest ziemlich nah an dem, an was man sich erinnern kann.
Ja, es gibt ja auch Dinge, die bleiben auch gleich. Ja? Also so glaube ich schon, es gibt glaube ich schon so Archetypen von Geschichten. Also gerade so Sachen, mir war eigentlich persönlich jetzt so wichtig, was so eine persönliche Note ist oder auch ein bisschen eine persönliche Geschichte ist, irgendwie so diese Balance, die der Julian irgendwie nicht schafft zwischen diesen halt sehr archetypischen pubertären Problemen, die man da so hat, also so die erste sexuelle Erfahrung und das große Abenteuer oder vielleicht auch kriminelle Abenteuer irgendwie, also so in so Freundschaften, wie der Julian mit dem Marco schließt, das sind so Sachen, die habe ich schon noch erlebt und hatte, das sind alles so Sachen, die dann so nach die irrsinnig wichtig sind in der Zeit, aber wahrscheinlich nach 8 Wochen auch wieder vorbei sind vielleicht. Ja? Also das muss gar nicht, das finde ich eben auch so, das war mir wichtig zu zeigen, auch so diese irrationale Entscheidungsfindung, die da teilweise stattfindet. Ja? Weil eigentlich kann man sich natürlich schon fragen, wieso geht er nicht zu seiner Freundin? Ne? Und hat irgendwie, das ist aber genau das, was einem halt mit 14 passiert und wo man sich dann mit 16 vielleicht noch immer noch als Jungfrau dastehen fragt, wieso bin ich damals nicht zu meiner Freundin gegangen? Also das finde ich so, sind diese Themen, die so wichtig sind in dem Alter und das, die halt nicht immer so laufen, wie man sich das vorstellt.
Wobei ich gerade so in der Freundschaft zwischen Julian und Marco irgendwie sehr cool fand, wie du es gemacht hast, dass es ja nicht nur so ist, dass jetzt der Marco der Taffe ist und der Julian der Kleine, der auch so cool sein möchte, sondern es gibt ja durchaus auch die Situationen, wo es sich ein bisschen umdreht oder wo der Marco da mal kurz abhaut und dem das viel zu viel ist und der Julian, der sagt, hey, was ist mit dir überhaupt?
Ja, so. Ja, der ihn dann eigentlich spiegelt, aber er eigentlich, der Marco ist ja total gehemmt in dem ganzen Film eigentlich. Ja? Also der ist ja immer, nimmt sich wahnsinnig zurück und das ist auch schon sowas, was halt klar so Jugendliche mit so traumatischen Gefängniserfahrungen oder so halt auch haben, weil sie einfach sie sind natürlich schaumgebremst und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch, wenn sie dann rauskommen, dieses Problem, diesen Anschluss nicht mehr zu finden. Ne? Die Zeiten mit 14, 15 ändern sich ja wahnsinnig schnell. Wenn man dann ein Jahr irgendwie weg ist, dann hängen da andere Jugendliche rum und dann hat sich das Umfeld verändert und das, aber wie gesagt, ich finde auch, dass da der Marco eigentlich gar nicht so der ist jetzt eigentlich nicht so der Kriminelle, die kriminelle harte Energie, das ist eigentlich eher der Victor eigentlich in Wahrheit. Und was ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass der Victor es eigentlich so gar nicht ist. Also der Victor ist ja eigentlich so ein Möchtegern-Gangster, der irgendwie so halt Jugendliche beeindruckt und es eigentlich eben gar nicht ist und auch gar nicht mit reingeht und gar nicht mitmacht irgendwie und dazu gar nicht imstande ist. Und dass der eigentlich aber letztendlich so der Auslöser eigentlich ein bisschen ist, ungewollt, ne, für diese ganze Tragödie. Das fand ich aber auch in der wahren Begebenheit sehr spannend, dass es da einfach so einen Erwachsenen gibt, so einen 30-Jährigen, wenn ich mich recht erinnere, mit Kindern zu Hause sitzen, der irgendwie nachts mit 14-Jährigen von einem Supermarkt rumhängt, wo ich mir gedacht habe, was fällt dem ein? Das ist ja irgendwie irre. Ja. Also er ist eigentlich der Erziehungsberechtigte in dieser Geschichte.
Ja, also dann würde ich sagen, du bist jetzt eh noch, wir können eh draußen noch, ja, vielleicht also, weiter
genau
reden. Danke, dass ihr alle da wart. Danke, dass du gekommen bist.
Ja, ich danke. Das war die Salzburg-Premiere. Yay. Voll schön.
vielleicht noch ganz kurz so Organisatorisches. Ich glaube, die meisten haben eh eine Spende dagelassen. Wer nicht, wäre nett, wenn ihr das noch nachholen könntet. Und es gibt Knödelsuppe. Danke an meine Mutter. Also vegane Knödelsuppe, die könnt ihr, ja genau. Also wir sehen uns draußen an der Bar.
www.termitinitus.org.